Wieder eine Woche rum. Zeit für neue Wissenschaft. Hier bei Fakt Up sind heute für euch Julia Nestlen und Eneas Roch.
Hallo, hi Julia. Zusammen. Hallo Eneas. Nee, ich habe Eneas schon wieder falsch gesagt.
Nach einem Jahr, ich höre auf alles, was ähnlich klingt.
Es tut mir so leid. Es hat sich eingeschlichen, Eneas. So.
Was hast du denn die Woche mitgebracht?
Ich habe ein kleines Missgeschick mitgebracht, passend zum Anfang dieser Folge. Und zwar
das Missgeschick. Wen hast du noch falsch ausgesprochen?
Nee, Australien habe ich mitgebracht. Denen ist ja da wirklich was ganz Unangenehmes passiert. Hast du wahrscheinlich mitbekommen. Die haben ja so eine kleine radioaktive Kapsel transportiert und die ist denen da leider verloren gegangen.
Wie das mal jedem passiert. Schlüsselbund weg, Mütze weg, ja. Radioaktive Kapsel weg, wer kennt es nicht?
Morgens, wenn man aus dem Haus geht, vielleicht das Handy versehentlich aufs Auto gelegt statt rein. Es ist passiert. Sie haben eine kleine Kapsel transportieren wollen mit Cäsium 137, ist so eingebunden in Keramik und dann so innen noch eine Metallhülle. Und das war in einem Gerät drin und dieses Gerät war in einem LKW und eigentlich war es super gesichert, aber irgendwie durchs Geruckel und sonst was, sie versuchen gerade eine Erklärung zu finden, hat sich irgendwie dieses Gerät auseinandergefisselt, irgendwelche Bolzen haben sich gelöst, es sind Löcher entstanden und diese Kapsel, die ist ungefähr so, ich sag mal so wie so eine Mini-Knopfbatterie groß, also so 8x6 Millimeter, ist dann irgendwie rausgekugelt und neben der Straße gelandet. Das Problem war so ein bisschen, die Strecke, die der LKW gefahren ist, war 1400 Kilometer lang. Also so, die Strecke von Berlin bis Moskau sind glaube ich so 1800, also es war eine Strecke.
Für australische Verhältnisse wahrscheinlich Nachbarschaft, aber für uns eine Strecke, ja.
Für Europäerinnen und Europäer eine durchaus große Strecke. Und also es ist irgendwas Kleines, was in Australien neben der Straße liegt und sehr giftig ist, möglicherweise große.
Da würde ich jetzt erstmal so Schlange raten oder Skorpion oder sowas, aber in diesem Fall klein neben der Straße, gesundheitsschädlich.
Wie du sagst, eigentlich nichts Neues in Australien, aber diesmal von Menschen verbrochen und wirklich nicht so cool. Es sollte dann gesucht werden, man sollte aber bitte nicht näher als 5 Meter rangehen, wenn man es finden will. Da braucht man sehr gute Augen.
Wie groß war das?
So 8x6 Millimeter. Okay. Also muss man wirklich Adleraugen haben. Und also die Strahlung, die davon ausging, die war durchaus so, als man sagen könnte, wenn man 1 Meter entfernt davon steht, eine Stunde, dann wäre es so, als hätte man 10 bis 14 Röntgenbehandlungen pro Stunde. Also jetzt nicht so ganz gesund. Und wenn man es irgendwie versehentlich eingesteckt hätte oder so, ne, dann auch Strahlenkrankheit und so weiter, wären alles Dinge gewesen, die da passieren hätten können. Oder ne, wenn es war auch die Befürchtung, dass ein Auto vielleicht drüber gefahren ist, sich das in das Reifenprofil reingeklemmt hat und dann steht das Auto in der Garage, dein Schlafzimmer ist direkt neben der Garage, du bist dem Ding sehr lange ausgesetzt. Wir wollen es uns gar nicht vorstellen.
Ich hätte ja zum Suchen so eine Platte mitgenommen, hinten am Rücken, damit, wenn ich eh schon die ganze radioaktive Dosis wie von 10 Röntgenbehandlungen bekomme, damit es nicht ganz umsonst war, sondern ich danach auch wenigstens 10 Röntgenbilder hinten habe. Kann ich gleich sagen, hier, neueste Thorax-Aufnahmen habe ich gerade unterwegs gemacht, ich war gerade was suchen.
Also es ist tatsächlich ja auch so ein bisschen wie ein Röntgengerät, wie das eingesetzt wird. Ne? Also diese Kapsel wird benutzt, um sozusagen ein Röntgengerät für Steine zu sein. Also im Bergbau kann man dann praktisch in Steine reingucken, in große Gesteinsmengen oder man kann es auch bei Pipelines benutzen, um den Durchfluss zu messen. Also Röntgengerät ist vielleicht gar nicht so weit weg von der Vorstellung her.
Du weißt nicht zufällig, warum man in Steine reingucken möchte mit Röntgen?
Also im Bergbau willst du ja wissen, ob da das ist, was du abbauen möchtest oder welche Qualität das die Steine haben, die du abbauen möchtest. Ja. So habe ich das verstanden zumindest.
Und ich denke immer, es muss ja auf der anderen Seite irgendwie detektiert werden. Deswegen ist ja auch die Röntgenbrille, die man sich immer vorstellt, so, haha, ich habe eine Röntgenbrille und jetzt kann ich von allen die Unterhose sehen. Eigentlich komisch, weil dafür bräuchte ich ja hinter den Leuten die entsprechende Platte zur Belichtung. Also die Strahlen müssen irgendwie wieder zurückkommen zu mir. Das klappt auch nur, wenn man Unterhose aus Blei hat übrigens. Sonst guckt man einfach durch und sieht nur Skelette. Also eine Röntgenbrille ist echt unpraktisch, glaube ich.
Ja, aber zurück zum Cäsium. Ja. Cäsium 137. Mir kam das irgendwie bekannt vor. Ich habe ja Tschernobyl nicht live miterlebt. Und Tschernobyl ist tatsächlich auch ein Grund, warum wir bei uns in Pilzen und so ja immer noch auch Cäsium 137 finden. Daher kennt man das.
Oh.
Das ist das. Und es kommt auch in Eruptivgestein vor, das heißt in Vulkangestein. Und da finde ich sehr interessant, Vorsicht, es wird lokal. Robert Wilhelm Bunsen hat unter anderem Cäsium in der Untersuchung, in der spektralanalytischen Untersuchung von Bad Dürkheimer Mineralwasser gefunden. Da ist es mal natürlich vorgekommen. Aber ja, also die sind dann diese Straße langgelaufen, ich denke mal Geigerzähler-Style mit irgendwelchen Geräten und haben das Ding dann tatsächlich gefunden neben der Straße. Und die Leute können jetzt auch wieder besser schlafen. Aber ich finde es ganz interessant, es ist nicht das erste Mal, dass was Radioaktives, hupsi, verloren gegangen ist. beispielsweise, also wirklich von genauso kleinen Cäsiumkapseln bis zu großen Flugzeugen. Beispielsweise wurde mal versehentlich so ein Käpselchen in ein Haus verbaut und da haben dann jahrelang Leute drin gewohnt in diesem Haus, während das in der Wand saß, diese Kapsel. Und dann, ne, die Leute haben Leukämie bekommen, sind gestorben. Ganz schlimm. So eine Kapsel wurde schon mal in einer Jackentasche irgendwie vergessen, die mehrere Leute benutzt haben. Es ist verrückt.
In der Jackentasche vergessen, finde ich, ist eine ganz andere Dimension, als es ist bei einem gut gesicherten Transport irgendwie abhanden gekommen. Wer steckt sich denn sowas in die Jackentasche?
Ja, ich weiß auch nicht. Es war jetzt ja auch die Befürchtung. Vielleicht denkt man, oh, es ist interessant, es leuchtet in der Nacht. Wahrscheinlich nicht, aber...
Ich wüsste jetzt nicht, wo ich das kaufen kann, wenn ich sowas haben möchte. Ich kann mir vorstellen, dafür gibt es einen Markt und ich kann mir vorstellen, dass es durchaus Situationen gibt, in denen ich das im Labor einfach in die Tasche stecke. Mm. So vielleicht.
Vielleicht so, ja. Und ganz interessant finde ich, in Berlin wurde auch mal so eine Kapsel gefunden. Und zwar durch einen Zufall, da war eine Feuerwehrübung, die sich auch auf so einen Strahlenfall vorbereiten wollten und dachten so, ja, wir messen halt so ein bisschen rum, die übliche Strahlenbelastung. Und plötzlich sind sie durch den Prenzlauer Berg gefahren und hatten die 50.000-fache Strahlung. Haben sich dann natürlich diese Stelle an der Straße, wo sie es gefunden haben, mega abgesichert. Dann wurde ein Auto noch draufgestellt erstmal, um die Strahlung abzuschirmen. Und dann war tatsächlich an dem Punkt weniger Strahlung als Normalstrahlung, aber wie auch immer. Sie haben dann die ganze Erde abgetragen und. Und dann haben sie auch so ein kleines Röhrchen gefunden, was vermutlich genutzt wurde oder also erstmal vergessen wurde da drin und genutzt wurde ursprünglich bei Bauarbeiten, um die Dichtigkeit von Abwasserrohren zu prüfen. Und dann wurde es wieder ausgebuddelt. Also diese kleinen Cäsiumkapseln, die sind wohl öfter mal so Bestand von Hups verloren oder Hups vergessen und jetzt liegt das da leider rum.
Ich würde sie einfach in eine größere Dose machen.
Ja, eigentlich sind sie auch in einer größeren Dose, vor allem beim Transport.
Ja, dann finden sie es auch schneller. Wenn es einfach eine übliche Konservendose ist, dann sieht man die doch auf 5 Meter. Also ja. Kleine Sachen sind doch prädestiniert dafür, verloren zu werden.
Absolut, ja. Und apropos kleine Sachen, große Sachen werden auch verloren. Nur kleiner Streifzug hier bei meiner Recherche. Wusstest du, dass die USA mehrere Atom- bzw. Wasserstoffraketen verloren hat und ich weiß, wo sie sind?
Nee, wusste ich nicht. Beruhigend.
Ich dachte auch so, Moment mal, das ist Wissen, was mir noch nie meinen Weg gekreuzt hat. Es wurde mal zum Beispiel eine abgeworfen, weil ein Flugzeug einfach relativ schwer war, damit es bei der Landung sicherer und leichter ist. Dann ist mal ein Kampfflugzeug mit auch Atomsprengköpfen einfach von einem Transportschiff hupsi runtergerutscht, alles verloren. Einmal wurde das Flugzeug verlassen per Schleudersitz, weil es drauf gebrannt hat. Bei Grönland, wo dieser Sprengkörper ist, weiß man auch nicht. Es ist nicht unbedingt beruhigend. Aber was mich immer beruhigt hat, ist, dass dieses kleine Cäsium-Ding wahrscheinlich nicht als Waffe benutzt werden kann, wenn dann nur von einem sehr kleinen Bösewicht in einer sehr kleinen Welt. Aber ich bin insgesamt auf jeden Fall froh, dass es gefunden wurde, weil, also, ne, wir hatten es ja schon, die australische Fauna ist echt krass genug und nicht, dass dann irgendwelche auch noch genmutierten Spinnen rumlaufen in Australien. Das wäre noch unangenehmer. Obwohl, ne, wenn dann die Giftspinnen im Dunkeln leuchten, das ist auch schon wieder praktisch. Dann habe ich nicht mehr ganz so Angst im Dunkeln.
Ich habe eine schöne Tiermeldung gesehen diese Woche und die klingt total skurril. In Brasilien helfen sich Delfine und Menschen gegenseitig bei der Jagd.
Oha, okay. Beim Fischen.
Die kooperieren. Mhm. Ja, beim Fischen. Die Delfine helfen mit beim Fischen. Da dachte ich, das kann doch nicht wahr sein. Aber ForscherInnen aus Brasilien und vom Max-Planck-Institut für Verhaltensbiologie im schönen Konstanz haben das untersucht, 15 Jahre lang mit Drohnen und Unterwasseraufnahmen und gesehen, aha, Delfine und Fischer, die stimmen ihr Verhalten aufeinander ab.
Okay, cool. Helfen dann die Delfine beim Netze auswerfen oder treiben die Delfine die Fische zusammen? Was machen sie denn?
Tatsächlich helfen sie beim Fische zusammentreiben.
Aha.
Und dann, und ich würde gerne mal Mäuschen spielen dort, wobei ich nicht weiß, ob im Wasser ein Mäuschen geschickt wäre. Also ich würde gerne mal gucken, wie das abläuft, weil in der entsprechenden Pressemitteilung steht, die Fischer warten, bis die Delfine ihnen mit ihrem Verhalten Hinweise geben, wann es geschickt wäre, die Netze auszuwerfen. Die Fischer wollen da Meereschen fangen und dann treiben die Delfine die zusammen und dann, weiß ich nicht, rufen die, winken die, sagen, jetzt, Kollege. Mhm. Und das wird seit 100 Jahren oder seit über 100 Jahren sogar so praktiziert. Das ist eine Tradition dort.
Okay, und was haben die Delfine davon?
Das habe ich mich auch gefragt. Was kriegen sie dafür? Und erstmal, was haben die Fischer davon? Das etwas einfacher herauszufinden. Es wurde durch Befragungen und Beobachtungen herausgefunden, die Fischer haben fast 4-mal mehr Fang, als wenn sie alleine fischen gehen.
Krass.
Und die Delfine, das hat man jetzt nicht durch Befragung rausgefunden, sondern durch Beobachtung, die haben eine 13% höhere Überlebensrate, wenn sie mit den Menschen kooperieren. Und die das nicht machen, haben die nicht.
Und Überlebensrate ist größer, weil sie dann wissen, wann Fischernetze draußen sind und sich nicht verfangen oder weil sie was vom Beifang abkriegen oder so.
So könnte ich mir das vorstellen,
klug,
ja.
Okay.
Ja, Wahnsinn, ne? Also normalerweise denkt man, ja, irgendwelche Tiere draußen, irgendwelche Schwärme stimmen da ihr Verhalten ab. Und hier haben wir sehr hochentwickelte Lebewesen an der Spitze der Nahrungskette, individuell, die über hunderte Jahre gelernt haben, ach, guck mal, wenn ich hier kooperiere, wenn ich warte mit meinem Netz, bis der Delfin mir winkt oder was auch immer macht, keine Ahnung, das würde ich gerne halt noch wissen, dann ist es für mich cool. Und der Delfin weiß, wenn ich den komischen Zweibeinern da oben die Fische zusammen jage, ist es für mich auch besser.
Hä, mega.
Aber die Kooperation ist in Gefahr, denn erstens, damit das klappt, braucht man eine gesunde Fischpopulation und die Anzahl der Fische da geht zurück. Mhm. Und man kann es sich fast vorstellen, wenn du heute einen jungen Brasilianer, eine junge Brasilianerin fragst, was möchtest du einmal arbeiten, sagen sie vielleicht, ich möchte Influencer werden, aber sie werden nicht sagen, ich möchte ein traditioneller Meereschenfischer sein. Und das heißt, diese Tradition geht langsam verloren. Und diese WissenschaftlerInnen haben das jetzt berechnet, haben das modelliert und gesagt, diese Zusammenarbeit könnte entweder für die Delfine oder für die FischerInnen uninteressant werden und in Zukunft aussterben.
Ach, voll schade. Aber richtig cool. Dass das einfach sich so. Was war wohl der erste Delfin, der es gecheckt hat und es dann an alle anderen gesagt hat? Oder wer war der erste Mensch, der gecheckt hat, hey, mir winkt gerade der Delfin, weil er sagt, ich soll rausfahren?
Und wie war sozusagen die Reaktionskette? Einer sagt, hey Leute, wenn wir mit den Menschen kooperieren, geht es uns in ein paar Jahren viel besser, weil wir länger leben. Ja, ja, Horst, du kannst mir einen erzählen. Du Verräter, du kooperierst mit den Fischern. Ja. Ne? Scher dich zum Teufel, geh doch zur Menschensiedlung. Mhm.
Und der andere war so ein Träumer, der mit den Delfinen sprechen kann.
Genau, ja, die Delfine haben gewunken, alles klar. Dem gebe ich keinen Bauchkredit, na warte. Tja, ich habe mich gefragt, wenn jetzt diese Kooperation stirbt, Strukturwandel passiert ja überall im Leben. Mhm. Können wir das irgendwie, wenn wir es nicht bewahren können, es gibt jetzt Ideen, wie man das bewahren kann, ne? Im Wesentlichen Leute für dieses Handwerk irgendwie interessieren und das Handwerk finanziell fördern und sagen, traditionell gefischte Fische kriegen irgendwie einen Bonus. Aber können wir nicht auch einfach mit den Delfinen zusammen einen Strukturwandel machen? Können wir in Zukunft anders kooperieren? Zum Beispiel im Dienstleistungssektor. Könnten die Delfine, ich weiß nicht, in der Pflege arbeiten, da haben wir ja Bedarf.
Das neue Unterwasserkrankenhaus.
Die Frage ist, was die Delfine davon haben. Ja. Sie könnten vielleicht zum Dank die letzte Dose Thunfisch haben, die es noch im Aldi gibt, wenn wir das Meer leer gefischt haben.
Oh Gott, so deprimierende Themen heute, Ineas.
Ja, ist nicht immer witzig in der Wissenschaft, habt ihr jetzt auch mal gemerkt. Ne? Wenn ihr eine coole Idee habt, wie man mit Delfinen kooperieren kann, vielleicht etwas, etwas realistischer als das, was mir spontan eingefallen ist, wir freuen uns sehr über eure Nachrichten.
0174-4321-508 wäre eine WhatsApp-Nummer zu uns.
Und ist das sogar? Sie ist das sogar?
Sie ist es. Sie wäre es nicht nur, sondern sie ist es. Und ansonsten faktab@swr2.de ist unsere Mailadresse und ihr findet uns natürlich auch auf Instagram, um hier einmal kurz unsere Kommunikationskanäle elegant einfließen zu lassen.
Genau, sogar ganz ohne delfinische Hilfe haben wir es geschafft, ein Instagram-Profil aufzubauen.
Ich habe eine Studie in Anführungsstrichen mitgebracht von einer Matratzenfirma, deswegen die Anführungsstriche. Und zwar dazu, wie Käse, Träume und Schlaf explizit Albträume beeinflussen soll. Schon mal davon gehört, dass Käse Träume beeinflussen soll?
Ich liebe alles daran. Also, wenn du jetzt gesagt hättest, eine Studie von einer Käsefirma, das hätte ich ja irgendwie verstehen können, aber eine Matratzenfirma sagt, ja, unsere Matratze ist scheiße, aber kauf doch noch einen Käse dazu, dann wird es besser. Ich weiß, dass bestimmte Nahrungsmittel am Abend traditionell den Schlaf beeinflussen sollen. Und das weiß ich nicht, weil ich das in der Wissenschaft gehört habe, sondern ich glaube, in der Weihnachtsgeschichte von Dickens, da sagt doch der Ebenezer Scrooge, habe ich vielleicht irgendwie einen Käse gegessen, dass ich mir jetzt hier diese Geister einbilde? Ach, ja, Humbug.
Ja, Ineas, du bist ja auf einem richtig guten Trichter. Das ist nämlich auch der nächste Satz, den ich aufgeschrieben habe. Und zwar, das ist so ein englischsprachiges Ding, dass die besonders auf Käse und Schlaf gehen. Und zwar ist eine Erklärung, wenn man sich dann so die Historie und die Forschung dazu anguckt, dass tatsächlich Christmas Carol und Scrooge's Satz, dass eben a crumb of cheese schuld dran sein soll, dass er von Geistern nachts besucht wird, ein Ursprung davon ist, von diesem Saying. Tatsächlich, ja. Und also in Deutschland ist es wahrscheinlich so die warme Milch vorm Schlafengehen, dachte ich so. Ist vielleicht die deutsche Version des Ganzen, die angeblich das Ganze beeinflussen soll.
Ja.
Und was vielleicht auch noch gerade im englischsprachigen Bereich drauf Einfluss hatte, dass Käse und Schlaf irgendwie in Verbindung gebracht werden. Bei der Entwicklung von Antidepressiva wurde der Cheese-Effekt festgestellt, dass wenn Menschen Käse gegessen haben, die Antidepressiva nicht so gut gewirkt haben. Das hat dann vielleicht auch zu anderen Träumen geführt.
Aber geht das auf den Dickens zurück? Oder also hat der Dickens sich einfach nur beim Common Knowledge bedient, von wegen, wie jeder weiß, Käse ist schlecht zum Schlafen? Oder hat er das erfunden und alle haben das übernommen?
Das ist wiederum eine sehr interessante Frage, aber vielleicht kommt eine Antwort im Verlauf dessen, was ich so rausgefunden habe. Weil, ne, dass irgendwie schweres Essen zum Beispiel spätabends nicht so gut ist, das ist ja was irgendwie jeder so aus der anekdotischen Evidenz raus sich denken kann. Aber es ist insgesamt nicht das erste Mal, dass Käse und Schlaf beziehungsweise eben Käse und Albtraum untersucht werden oder irgendwie wissenschaftlich das Ganze beschrieben wird. Es gab 2005 eine Studie, auch wieder in Anführungsstrichen zu genießen, des UK Cheese Boards.
In Anführungsstrichen zu genießen oder in Anführungsstrichen Studie?
In Anführungsstrichen Studie. Aber ich muss sagen, es gibt auch Direktoren von Schlafforschung, zum Beispiel von der Uni von Surrey, die diese Untersuchung zumindest mal nicht direkt in der Luft zerrissen haben. Also vielleicht ist ein bisschen was dran. Und zwar, die haben verschiedenen Menschen verschiedenen Käse gegeben vorm Schlafen, also explizit verschiedene Sorten. Und die Menschen haben dann am nächsten Tag immer wieder beschrieben, von was sie geträumt haben. Und die Ergebnisse waren so, dass es tatsächlich größere Überschneidungen der Inhalte der Träume gab zwischen den Menschen, die denselben Käse bekommen haben. So, wir gehen einmal durch. Blue Stilton, das ist ein Blauschimmelkäse, hat wohl für lebhafte Träume gesorgt, inklusive eines Traums über ein vegetarisches Krokodil, das traurig war, weil es keine Kinder fressen durfte.
Dann, N gleich 2 oder was wahrscheinlich. Ist ja schon sehr spezifisch.
Also das mit dem vegetarischen Krokodil, das war jetzt nicht über mehrere, meine ich. Aber so. Lebhafte Träume, das war das ein Beispiel mit dem Krokodil.
Lebhaft, ja.
So. Dann bei Cheddar haben mehrere Menschen von Stars und Sternchen, berühmten Personen, geträumt. Bei, okay, wie spricht man das? Cheshire ist wahrscheinlich Cheshire-Käse?
Du kannst es nur falsch machen.
Ich kann es nur falsch machen. Das waren wohl relativ gute Nächte mit relativ wenig Träumen, also wenig Unterbrechung. Dann Red Leicester Cheese.
Langweiler-Käse.
Der Langweiler-Käse ist der, den ich nicht aussprechen kann. Dann Red Leicester Cheese hat zu nostalgischen Träumen, unter anderem von der Kindheit, geführt bei einigen Menschen. Und Lancashire Cheese. Oh Gott, ich hätte mir das vorher nochmal ordentlich anhören müssen.
Fischersfritze.
Genau. Der hat dafür gesorgt, dass die Menschen tendenziell von Arbeit geträumt haben. Ich habe mich dann kurz gefragt, ob zufällig diese Untersuchung parallel zu einer Ausgabe des Dschungelcamps stattgefunden hat, wenn die Leute von Krokodilen und Stars geträumt haben. Konnte ich jetzt nicht belegen. Aber es ist schon sehr interessant, dass es tatsächlich wohl einfach Überschneidungen gab. Und es gibt noch ganz, ganz viele Studien, die sich eben mit Essen, mit Käse, mit Traum, mit Albträumen beschäftigen. Und die wichtigsten Erkenntnisse, die ich da so rausziehen kann, ich könnte dir eine wirklich, also es war eine große Menge an Studien. Ich weiß nicht, wie viele es dann später in die Shownotes schaffen. Aber eine Erkenntnis war, alleine gehört zu haben, dass Käse Albträume machen soll, kann dir welche machen. Klassischer Placebo-Effekt, so in die Richtung, ne?
Diese Self-Fulfilling Prophecy, ja.
Self-Fulfilling Prophecy, genau. Dann das späte Essen, was du auch schon gesagt hast, ne? Wann isst man eigentlich spezifisch auch Käse? Eigentlich so nach einem langen Diner abends, wenn man lange mit Leuten zusammensitzt, dann gibt es ja tendenziell so diese luxuriösen Käse noch am Ende. Da ist aber das späte Essen vielleicht das Problematische, nicht unbedingt der Käse.
Ja.
Dann Laktoseintoleranz könnte ein Problem sein, was auch zu schlechten Träumen führt. Weil, ne, Blähbauch und so, unruhiger Schlaf, tendenziell Albträume. Und interessant ist auch, wenn du spät isst, dann hast du einen höheren Blutzuckerspiegel. Und der führt auch wohl dazu, dass deine Temperatur höher ist, als sie eigentlich sein müsste. Beim Schlafen muss eigentlich die Temperatur so ein bisschen runtergehen. Und dazu habe ich gefunden, dass auch schon einige Gruselgeschichten wohl nach Late-Night-Snacks entstanden sind. Bram Stoker soll zum Beispiel Dracula nach einem späten Essen in einer schlaflosen Nacht geschrieben haben. Und auch der seltsame Fall des Dr. Jekyll und Mr. Hyde soll auch so entstanden sein. So Käse könnte vielleicht eine Zutat für gute Gruselgeschichten sein. Aber
Leute, spart euch dieses ganze Coaching und irgendwie in 6 Schritten zum Schriftsteller und so macht so deine eigene Krimi. Einfach abends Käse essen und dann kommt die Geschichte automatisch, sie möchte heraus, aber nehmt nicht den Langweiler-Käse.
Genau, und dann lasst am besten auch noch die Lactase-Tabletten weg, dann funktioniert das alles gut. Genau, also warum ist möglicherweise Milchprodukte und Käseessen sinnvoll für einen guten Schlaf? Also Käse hat zumindest auch das Zeug für einen guten Schlaf zu sorgen, und zwar, weil da Tryptophan drin ist. Tryptophan ist eine Vorstufe von Serotonin und das braucht der Körper, um Melatonin zu bilden. Melatonin, wichtig für Schlaf. Ne? Mhm. Also es gibt verschiedene Erklärungen, inwiefern tatsächlich der Konsum von Käse auch wirklich unser Erleben in der Nacht beeinflussen kann. Aber ich sag mal, insgesamt die Beweisführung von Käse zu Albträumen oder Träumen mit spezifischem Inhalt ist etwas löchrig. Also ist nicht so ganz so gut.
Es gibt wissenschaftliche Schlagzeilen, an denen kann ich nicht vorbeigehen, ohne mal reinzugucken. Und diese Woche war es wieder soweit. Ich sagte die Schlagzeile. Mhm. Nessie ist wahrscheinlich kein Aal.
Oh. Und mich interessiert das sehr. Weißt du, was mein Spitzname war in der Schule?
Aal.
Nein, Nessie. Nee. Ach, der lag auf der Straße. Ja, ich heiße ja Nestle. Ne? Ich war lange immer Nessie, deswegen, ich bin sehr interessiert. Ja. Erzähl mir alles.
Also, falls ihr jetzt denkt, worüber reden die beiden Kauze da? Das Ungeheuer von Loch Ness, das ist ja wahrscheinlich bekannt, ne? Eine schlangenförmige Gestalt da oben in Schottland im Wasser. Angeblich gibt es da ein Monster, das halt je nach Sichtung so aussieht wie ein, ich sag mal, Brontosaurus. Ne? So ein langer Hals, könnte aber auch eine Schlange sein. Was ist es? Keiner weiß es. Die Beschreibungen gehen auch sehr weit zurück, dass es da ein Monster gibt. Mhm. Aber es gibt auch körnige Fotos und es gibt 1000 Theorien. Unter anderem gibt es die Aal-Hypothese. Nessie könnte einfach ein Aal sein. Aber nicht irgendein Aal, ein gigantischer Aal.
Ja. Ja, immerhin, Aale leben ja in Loch Ness, ne?
Ja, genau. Also, ich weiß nicht, woher du das weißt, aber ich habe das jetzt erfahren, dass die Aal-Hypothese plausibel ist, denn erstens, ein Aal passt von der Morphologie, von seinem Verhalten und den Umweltbedingungen dahin, und zweitens, da wurde schon mal geguckt, was für DNA finde ich im Wasser, und Haie, Welse, Störe, auch nicht, aber Aale, Aal-DNA ohne Ende, also das liegt auch auf der Hand, dass da ein Aal am Werke war.
Woher weiß ich das? Ich meine, ich habe Familienstammbaumforschung betrieben, deswegen. Nee, Aal isst man in Schottland, meine ich.
Deswegen ist das ganz. Ja, hast recht. Okay. Wenn man es da isst, dann wird es das da wohl auch geben. Einfachste Logik ist die beste. Ja, also, jetzt die neue Studie. Leute, Riesendisclaimer: Das ist nicht peer-reviewed, also. Vielleicht auch kein Wunder. Diese Studie wartet noch darauf, dass sich Leute damit wissenschaftlich befassen. Ein Datenanalyst einer Beratungsfirma hat ausgerechnet, kann Nessie ein Aal sein? Ist die Aal-Hypothese gut? Und er hat dazu Daten aus Loch Ness. Er hat Fangdaten. Dort wurden Aale gefangen, 129 Stück, und gewogen. Dieses Gewicht, diese Massenverteilung hat er umgerechnet in eine Längenverteilung nach bestimmten Formeln.
Aha.
Und anhand dieser Längenverteilung hat er dann mathematisch geschätzt, wie wahrscheinlich sind bestimmte Aallängen. Und ich sagte jetzt das mathematische Stichwort da drin: schiefe Normalverteilungen wurden an Aalkörperlängenverteilungen angepasst, um kumulative Verteilungsfunktionen zu schätzen. Und da geht mein Herz auf. Da fühle ich mich zu Hause.
Ja, ich komm mit.
Das ist nämlich mein Fachgebiet. Also nicht Aale, ne? Sondern schätzen Verteilungsfunktionen. Deswegen habe ich gedacht, das gucke ich mir an. Ja. Es ist, ich habe ja früher selber Studien bewertet und begutachtet. Da waren tolle dabei, Spitzenforschung, auch Schrott. Das sah jetzt auf den ersten Blick alles ganz okay aus. Du kannst dir aber denken, was rauskommt. Ja? Also die Wahrscheinlichkeit für einen 1-Meter-Aal, die Wahrscheinlichkeit, dass du einen 1-Meter-Aal findest, ist ungefähr 1 zu 50.000.
Hey, das ist mehr
also,
als Lotto, oder?
Das ist mehr als Lotto, ja. Aber selten. Man kann also sagen, Rahmen von vielen, vielen Jahren wird das mal passieren, ja. Die Wahrscheinlichkeit für einen 6-Meter-Aal, die ist, Überraschung, rat mal.
Wie ist es denn bei Lotto? 1 zu 50 Millionen? Dann würde ich mal da drauf setzen.
Es ist vollkommen egal, es ist praktisch null. Ja, also okay. Schon der 1-Meter-Aal ist sehr, sehr, okay. Ja. Also was willst du denn erwarten? Du vermisst normale Aale in einer normalen Aallänge.
Ja.
Ich weiß jetzt nicht, was eine normale Aallänge ist, aber 6 Meter ist keine normale Aallänge. Okay, also die Erkenntnis hier ist, sehr große Aale gibt es praktisch nicht. Hm. Deswegen war auch Nessie wahrscheinlich kein Aal. So funktioniert die Argumentation.
Okay, gut, dann haben wir das jetzt ein für alle Mal gelöst.
Ja, es gibt auch, wahrscheinlich war es kein Aal, weil ich keine weiteren großen Aale kenne. Also so gesehen könntest du fast auch sagen, wahrscheinlich war es kein Hamburger, weil ein Hamburger nicht im Wasser schwimmt. Also es ist so ein bisschen, obvious, ja. Es gibt aber aus dem Paper noch eine weitere wissenschaftliche Erkenntnis. Es ist also ein echter wissenschaftlicher Mehrwert entstanden. Denn Flo Foxen, so heißt der Herr, hat nämlich zum Test auch die Längen von Aalen in anderen Seen untersucht. Und dabei festgestellt, dass die Längenverteilungen nicht immer symmetrisch sind. Also normalerweise sagst du so, im Mittel ist der Aal in diesem See so und so lang. Mhm. Und dann ist kürzer und länger ungefähr gleich viel. In Loch Ness aber nicht. Da gibt es mehr kleinere als größere. In der Camargue ebenso. In Belgien ist es ungefähr ausgeglichen und in Griechenland gibt es mehr große als kleine. Und er sagt jetzt, es scheint eine große Variabilität der Aallängenverzerrung zu geben. Bitteschön. Meine Erkenntnis der Woche.
Okay, aber wer weiß, ich meine, vielleicht hat ja auch mal jemand irgendwie bei Loch Ness so eine Cäsium-137-Kapsel verloren und so sind da besonders große Aale doch entstanden?
Ja, vielleicht. Aber wenn man schon denkt, vielleicht ist mein Paper jetzt nicht das Geilste, dann muss ein schmissiger Titel her. Das kennt man aus dem Marketing. Und der Titel von diesem Forschungspaper ist wie folgt. If it's real, could it be an eel?
Oh, ja, okay.
Klingt wie ein Claim aus den 90ern. Aber warum auch nicht?
Aber das ist schon klar. Da würde ich auch draufklicken. Da würde ich auch draufklicken. Ich muss sagen, Ineas, du hast ja vorhin über Delfine erzählt. Und ich habe im Kopf, dass auch schon mal Delfine eingesetzt wurden, um nach Nessie zu suchen. Von einem Typen, ich meine Ende der 70er, 80er, der versucht hat, Delfine zu trainieren, um mit Kameras rumzuschwimmen. Und dann wollte er 2 Delfine aus den USA nach Schottland einfliegen und dann irgendwie noch ein Salzwasserbecken innen reinbauen, ne, damit die immer, wenn sie im Süßwasser waren und nach Nessie geforscht haben, dann wieder ins Salzwasser konnten. Das wurde dann aber abgebrochen, weil einer irgendwie verstorben ist bei dem ganzen Ding.
Aber einer der Delfine oder einer der?
Einer der Delfine. aber crazy, das schließt sich hier alles wieder.
Damit sollten wir aufhören, aber es geht nicht. Ich muss noch was sagen, weil Flo Foxen hat offensichtlich Langeweile in seiner Beratungsfirma.
Ja.
Er hat nicht nur das Paper If It's Real, Could It Be an Eel hochgeladen, sondern es gibt auch noch If It's There, Could It Be a Bear, wo er nämlich das Gleiche ausrechnet wie war Bigfoot in Wirklichkeit ein Schwarzbär?
Oh, okay, ich freue mich auf alle weiteren Titel alleine nur, damit ich sie lesen kann und mich über den Titel freuen kann.
Ich bin auch für mehr gereimte Forschungspaper.
Wow, das war wirklich wieder eine sehr skurrile Woche. Vielen Dank, Ineas. Wir haben wieder viel gelernt. Und
danke,
ich habe übrigens auf unserer Reise, ne, durch die verschiedenen Outlets, wo wir immer unsere ganzen Forschung herkriegen, habe ich eine Studie gefunden. Wir haben ja vor, es müsste jetzt vor 2 Folgen gewesen sein, über den The Last of Us Pilz gesprochen und darüber, dass Pilze sich möglicherweise an Temperaturen anpassen können und auf Menschen übergehen können. Es gibt eine neue Studie dazu. Da geht es auch wieder um die Anpassung von Pilzen an Menschen. Ich stelle sie euch in die Shownotes.
Viel Spaß dabei und wir hören uns nächste Woche.
Bis dann, macht's gut.
Die Redaktion hatten Charlotte Grieser und Chris Eckert. Idee Christoph König.